Wenn mich Leute zum Beispiel heute fragen, warum soll ich eigentlich ein Label haben, würde ich immer sagen, damit du ein Team hast. Also du kannst das alles alleine machen. Trotzdem ist es gut, ein Team zu haben ab einem gewissen Punkt, um Feedback zu bekommen und auch um Leute zu haben, die auch für dich arbeiten. Weil als Künstlerin und Künstler bist du halt darin, gut Musik zu machen im besten Fall. Im allerbesten Fall kannst du dich auch noch komplett selber vermarkten, kannst dich selber organisieren und so weiter. Aber im allerbesten Fall für den Künstler oder die Künstlerin hat so ein Team um dich herum, was sich um diese ganzen Sachen kümmert. Und wenn du als Label, so wie Springstoff, irgendwie seit 2003, 2004 auf dem Markt bist, dann haben wir eine Expertise, die dich einfach nochmal in andere Bereiche bringt, als wenn du das selber machst. Oder eben, wenn du ein Management hast, was dich wirklich zu Kontakten bringst, die du sonst nicht bekommen könntest. Oder wenn du eine Booking-Agentur hast, die dich auf Bühnen bringt, wo du halt, wenn du das alles alleine buchst, als Band oder so, irgendwann ja schon an Grenzen kommst.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Im zweiten Teil des Interviews mit Anna Groß geht es um Labelarbeit, Annas Weg zu Springstoff, ihren Magisterarbeit über Missy Elliott und die Arbeit als Managerin von Rapperin Suki. Die habe ich übrigens in einer der ersten Thematakt-Folgen interviewt. Verlinke ich euch in der Beschreibung. Weil ich Papa geworden bin und jetzt weniger Zeit für Thematakt hatte, habe ich sehr lange gebraucht, um diese Folge hier zu veröffentlichen. Das Interview haben wir schon im Oktober 2023 aufgenommen. Da hat Anna noch für die Malisa-Stiftung gearbeitet. Das tut sie jetzt nicht mehr, deswegen könnte sie jetzt gerade entspannter für Workshops buchen oder wie auch immer mit ihr zusammenarbeiten. Damit ich weiterhin an Thematakt arbeiten kann, lasst eine Spende bei paypal.me/thematakt und eine Sternebewertung auf Spotify und bei Apple Podcasts. Viel Spaß beim zweiten Teil des Interviews. Also mit dem Statement würde ich den ersten Teil der Episode eigentlich abschließen, außer du möchtest da noch was hinzufügen und über deinen eigenen Werdegang reden, wie du eigentlich in diese Musikindustrie gekommen bist.
Sehr gerne.
Bei LinkedIn war der erste Eintrag, den ich da gesehen habe, Cultures Interactive, was du mitgegründet hast und auch Mariega dort kennengelernt.
Genau.
Mit der du ja eben auch das Buch jetzt herausgegeben hast. War das so dein Start in die Kulturszene?
Nee, mein Start in die Kulturszene war, mega früh. Also ich habe früher Geige gespielt. Ich habe mit 5 mit Geige angefangen und ich habe als Teenagerin mit 12 beschlossen, oh, Orchester, das ist irgendwie nicht meins, ne? Die 20. Geige, alle streichen in die gleiche Richtung. Irgendwie war das nicht so meins. Dann habe ich mit 12 mit Hilfe meines Vaters einen Jazz- und Rockgeigenlehrer gefunden und habe Jazz- und Rockgeige angefangen zu spielen. Und habe dann als Teenie in verschiedensten Bands gespielt. Und das war mein Einstieg in die Musikbranche eigentlich, weil ich habe in einer Gothic-Band gespielt. Ich habe in einer Hip-Hop-Crossover-Band gespielt, auch Drum and Bass gemacht. Das war ein bisschen unser Problem. Wir konnten uns nicht so ganz auf eine Musikrichtung einigen, aber es war Hip-Hop-Crossover, Drum and Bass, was in den 90ern halt total angesagt war damals. Und das größte Konzert, was wir damals hatten, war im Kölner Underground vor Dog Eat Dog als Vorband vor 450 Leuten. Mhm. Voller ausverkaufter Laden. Die Brücke hat gebrannt. Das war mein Einstieg in die Musikbranche. Also tatsächlich auf der
Bühne. Von den Bands Musik, die ich jetzt noch hören kann?
Es war vor Social Media. Ich habe gerade erst Menschen aus der Band getroffen, die gesagt haben, sie haben Aufnahmen. Also es gibt CDs. Mhm. Ich habe eines. Wir waren damals auf einem Sampler Sound auf Duisburg zum Beispiel. Und aber es gibt keine Aufnahmen, es gibt keine Social Media Präsenz dieser Band. Touchdown hieß sie. Genau. Touchdown aus Duisburg. In dieser Band habe ich bis 98 gespielt. Und dann war ich in den USA und habe dort auf so Hip-Hop-Jams Geige gespielt. Also immer als Musikerin. Noch nicht aus der Business-Perspektive. Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass ich irgendwie dieses ganze Orga-Talent, was ich so hatte, doch auch da einbringen kann. Und als ich 2001 nach Berlin gezogen bin, habe ich ein Dreivierteljahr in einer Konzertagentur gearbeitet. Und das war mein Einstieg richtig ins Business, weil ich wollte irgendwie wissen, wie funktioniert das, wie funktioniert Booking, wie funktioniert diese Dinge. Die haben damals ein Praktikum Platz gehabt und da konnte ich zum ersten Mal die Seite verstanden einer Booking-Agentur. Also was macht eigentlich eben nicht die Agentur, die selber das Konzert veranstaltet, sondern was macht die Agentur, die die Künstler auf die Bühne irgendwo hinbucht? Und seitdem war ich irgendwie in dieser Branche aktiv. Also es war für mich dann irgendwie erstmal noch die Erkenntnis, nee, nur Booking alleine, das ist mir irgendwie zu wenig. Dann habe ich Kulturwissenschaft angefangen zu studieren, aber immer mit dem Nebenfach Musikwissenschaft und auch Amerikanistik, habe mich in Amerikanistik viel mit Hip-Hop auseinandergesetzt, habe auch in meiner Magisterprüfung damals über Missy Elliott sprechen dürfen, sowohl in der Musikprüfung als auch in der Amerikanistikprüfung. Und in der Kulturwissenschaft habe ich mich sehr viel mit Jugendkulturen auseinandergesetzt und Musikkulturen aus den unterschiedlichsten Zeitalter und warum das auch für Jugendliche immer so wichtig ist, auch eine eigene Kultur zu gründen oder irgendwie das was Eigenes zu haben sozusagen. So wie auch Hip-Hop entstanden ist, ne? Von jungen Leuten für junge Leute, weil man irgendwie auch in die normalen Clubs nicht reinkam, also musste man selber was machen. Mhm. So viel Musik ist so entstanden. Und damit habe ich mich im Studium dann auseinandergesetzt und habe dann eine Zeit lang in der Musikindustrie nicht so viel gearbeitet, sondern eben dieses Studium gemacht und bin dann in die politische Bildung gegangen. Und habe es aber in der politischen Bildung auch immer eingesetzt. Also ich habe Skateboard-Workshops gegeben, ich bin Skaterin, immer noch, fahre immer noch leidenschaftlich gern Skateboard, ich bin jetzt 44 Jahre alt. Habe auch da früh gemerkt, irgendwie ist das sehr männerdominiert, es gibt ganz wenig Frauen. Dann habe ich viel früh angefangen, Frauen-Workshops zu geben im Skateboarding. Und habe aber eben auch politische Bildung gemacht und habe zum Beispiel über das Archiv der Jugendkulturen ursprünglich und dann über den Verein Cultures Interactive e.V., den wir 2005 gegründet haben, habe ich immer in der politischen Bildung so gearbeitet, dass wir mit Jugendkulturen, mit den Jugendlichen ins Gespräch gekommen sind und darüber über gesellschaftliche Kontexte gesprochen haben. Mhm. Und immer mit der Idee, wir machen auch was Praktisches, also skaten, auflegen, rappen, breaken, wie auch immer. Aber eben auch den Teil darüber zu sprechen, was passiert jeweils in den Kulturen. Oder vielleicht ist es auch die Geschichte der jeweiligen Jugendkultur. Warum sind junge Menschen auf die Idee gekommen, was Eigenes zu machen? Was ist das Image heute? Wie hat sich das entwickelt? Und was bedeutet das, wenn Jugendliche heute mit Skaten anfangen, mit Rappen, Breaken, wie auch immer?
Mhm. Nochmal rückrudern, was hast du über Missy Elliott erzählt?
Ich habe Work It analysiert. Mhm. Das war total spannend, weil ich werde bis heute nicht vergessen, dass ich in der Musikwissenschaftsprüfung nicht parat hatte, dass ihre Stimme und ihr Text ja auch Teil der Musik ist, weil ich habe immer von dem Beat und dem Text gesprochen und habe das so in zwei Teilen analysiert. Mhm. Aber mir war bei Work It total wichtig zu sagen, was das eigentlich bedeutet, dass ich eine Frau zu dem damaligen Zeitpunkt in dieser, ja, damals schon sexistisch geprägten Textkultur auch hinstellt und sagt, zeig mir mal dein Geschlechtsteil und ist er groß genug, weil dann würde ich was damit anfangen und wenn es zu klein ist, ist mir egal. Und darüber ging ja der Song, also es war krass feministischer Text, aber der eben umdreht, was ansonsten in diesem von Männern geprägten Rap war. Und das habe ich, darüber ging ganz viel. Und wie sie dann aber auch in dem Sound, in dem Song Work It, arbeitet sie ja dann auch noch mit so einem Rückwärts, also rappt rückwärts.
Echt?
Wahnsinniges, ja, du musst diesen Song unbedingt an. Genau, also es gibt diesen Teil, also ich kann es nicht nachrappen, aber sie rappt rückwärts, was sie vorher vorwärts gerappt hat. Okay. If you get a dick, let me search it. Und dann kommt dieser Textteil, wo sie das rückwärts macht. Oder auch dann spricht sie von einem Elephant und solche Sachen. Es sind halt lauter sehr deutlich auf den Penis ausgerichtete Textzeilen. Ich weiß nicht, ob man das hier so deutlich sagen darf. Anyway, es ist Hip-Hop. Und ich fand es super, super, super cool, dass sich da halt eine Frau hinstellt, wo sonst die Boys stehen und irgendwie über Titten und Ärsche rappen und über Frauen flachlegen. Und dann steht halt diese Frau, mit die ja auch noch diese Beats produziert und so.
Das war von ihr?
Der Song ist von Timbaland, glaube ich. Okay. Aber sie hat mitproduziert und sie hat ja ganz viele andere Beats auch für andere Leute produziert und eben auch für sich selbst und so.
Das wusste ich auch nicht.
Sie ist eine krasse Produzentin,
okay.
Mit Timbaland immer im Team auch gewesen. Genau, also bis heute ist sie eine Ausnahmekünstlerin, aber genau darüber konnte ich in meiner Musikwissenschaftsprüfung in der Popkultur sprechen. Das war sehr cool und in der Amerikanistik ist natürlich Hip-Hop ein extrem wichtiger Teil der amerikanischen Jugendkultur und damals waren auch schon, jetzt gibt es ja auch in Deutschland auch Hip-Hop-ForscherInnen, zu dem Zeitpunkt gab es in Deutschland noch keine Hip-Hop-Studies in dem Sinne, gibt es auch bis heute noch nicht, wie es in den USA ist, dass man an der Universität wirklich Hip-Hop-Studies studieren kann.
Ach.
So ist das hier in Deutschland noch nicht und darüber ging es dann eben in der Amerikanistik.
Mhm. Okay, zurück zum Werdegang.
Ja, genau, wo waren wir? Genau, wir waren bei der politischen Bildung. Und dann habe ich über die politische Bildung tatsächlich damals Suki kennengelernt, weil sie meine Kollegin war in der politischen Bildung. Sie war Rapperin und sie war als Koordinatorin bei uns bei Cultures Interactive mit im Büro. Und wir saßen zusammen und ich war damals schwanger mit meinem Kind. Und sie erzählte, ich bringe dir nächstes neues Album raus, das heißt Quing. Und dann habe ich gesagt, das ist ja spannend. Hast du jemanden, der deine Pressetexte macht? Ich so, nee, bisher nicht. Soll ich das machen? Ich habe demnächst Zeit. Ich sitze mit einem Baby auf der Couch. Vielleicht hast du ja Lust. Und dann kam darüber raus, dass sie auch ihr Booking selber machte und irgendwie so alles noch ganz komplett selber aus ihrem Wohnzimmer gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, gib mir doch mal die Booking-Kontakte, dann schreibe ich zurück, weil ich möchte ja, dass du auf der Bühne stehst und wenn du jetzt diese ganzen Kontakte immer selber fliegen musst, kommst du ja gar nicht zur Musik machen. Und so ging das los. Und dann habe ich natürlich aus meiner Erfahrung in der Konzertagentur profitiert, wusste so ein bisschen, wie das alles funktioniert, wie man irgendwie für Leute auch Gagen verhandelt und so weiter. Und gleichzeitig war es aber auch, war sie am Anfang sehr viel in so einer sehr linken Bubble unterwegs, in der zum Beispiel auch ihre Idee von, sie ist Rapperin und auch Workshop-Coach und aber eben auch die Musikerin, gut funktioniert hat, weil wir konnten ganz viel das so machen, dass sie erst einen Workshop irgendwo in einem Jugendzentrum gegeben hat und dann abends auf der Bühne aufgetreten ist und dann eben für beides auch ein Honorar bekam und damit halt auch in schon frühzeitig eine Geldeinnahmequelle hatte, die jetzt, wenn sie einfach nur ein Konzert gespielt hätte, anders ausgefallen wäre zum Beispiel. Weil manchmal konnte man dann andere Fördertöpfe ansprechen. Mhm. Und das wusste ich natürlich aus der politischen Bildungsarbeit, dass es diese Möglichkeiten gibt, sodass wir da gemeinsam so im Team sowas aufbauen konnten, dass sie halt losgezogen ist mit ihrem Workshop angeboten. Und wir waren eben aber auch Kolleginnen in dem Bereich und haben selber zusammen auch Workshops gemacht oder bestimmte Vorträge entwickelt oder so zu dem Thema. Also wir haben uns auch inhaltlich sehr stark ergänzt damals und viel zusammen entwickelt von dem, was dann auch auf der Bühne zu sehen war. Mhm. Genau. Und dann habe ich Rainer von Springstoff kennengelernt, weil Springstoff schon damals Dukis Label war. Also Rainer hatte das mal als Abiturient noch mit Robin Heffs zusammen gestartet, der übrigens immer noch als Beatproduzent aktiv ist. Und Robin Heffs wollte damals bei Springstoff aussteigen und Rainer wollte das aber nicht alleine machen und war so, hey, hast du nicht Lust? Jetzt arbeiten wir schon so eng zusammen. Hast nicht Bock, mit ins Label einzusteigen? Und dann bin ich 2011 nicht nur eingesprungen, sondern richtig eingestiegen und hatte auch voll Bock drauf. Also das war so der Punkt, so hey, jetzt gehe ich da auch wieder in diese Richtung. Und es hat sich immer total gut ergänzt wegen dem Zusammenspiel aus Inhalt dessen, was in der Musik stattfand, die wir veröffentlicht haben und auch dem Artist-Coaching, sich in dieser männerdominierten Musikbranche zu bewegen und gleichzeitig aber eben auch zu sagen, okay, ich mache aber weiter politische Bildung, bin auch in dem Bereich aktiv. Die meisten Menschen, die ich in der Musikbranche kenne, die jetzt nicht unbedingt bei einem großen Unternehmen angestellt sind, machen 3 oder 4 verschiedene Jobs gleichzeitig, um das machen zu können. Und so war das auch bei uns. Also wir haben einfach geguckt, okay, was sind die verschiedenen Einnahmequellen und kommen wir dabei über die Runden. Und es hat sehr lange gut funktioniert.
Mhm. Und du hast dann das Management von Suki auch gemacht, komplett. Genau. Und war auch das erste Mal, dass du jemanden gemanagt hast.
Ja.
Das war dann Learning by Doing. So.
Genau, das war tatsächlich Learning by Doing. Wir haben viele, viele Fehler gemacht, also wie das halt so ist. Ne? Am Anfang haben wir irgendwie, tatsächlich ist viel von dem, was bei Springstoff jetzt anders läuft, aus der Zeit entstanden, wir haben zum Beispiel damals nur Handschlag gemacht, keine Verträge. Mhm. Würden wir heute niemals so machen, aber natürlich macht man Verträge, natürlich macht man Sunset Clauses, natürlich macht man dieses und jenes.
Sunset Clause?
Das hatten wir alles überhaupt nicht auf dem Schirm. Sunset Clause bedeutet, wenn du einen Künstler oder eine Künstlerin aufbaust, also du schreibst quasi in den Vertrag mit rein, du darfst gerne woanders hingehen, ab einem gewissen Punkt in deiner Karriere, aber ich verdiene noch 1 bis 3 Jahre am Ende sowas mit und das wird immer weniger. Also immer schon noch 20%, dann 10%, dann 5% und dann bist du auch raus aus dem Vertrag. Was bedeutet, dass die Aufbauarbeit, die man am Anfang in so einen Künstler reinsteckt, ja dann auch trotzdem noch irgendwann entlohnt wird. Mhm. Weil sonst würde das niemand machen, ja. Diese ganze Arbeit, das ist, was wir vorhin schon gesprochen haben, 5 bis 7 Jahre in den Künstler erstmal investieren. Ich hatte diesen Begriff bis zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört. Dann habe ich ihn gelernt. You learned the hard way. Aber genau so Sachen zum Beispiel. Also, dass wir einfach mit Verträgen arbeiten, das ist eine Sicherheit in beide Richtungen, dass wir aber auch keine Verträge einfach hinklatschen und die Künstler lassen das unterschreiben, sondern durchsprechen, was steht denn eigentlich in dem Vertrag drin, was bedeuten diese einzelnen Punkte für dich, was bedeuten die für uns als Label, warum machen wir das? Okay, du willst den Vertrag nicht unterschreiben, ist okay, dann müssen wir die und die Punkte rausnehmen und so, dass man das halt auch wirklich miteinander bespricht. Wir haben mittlerweile bei Springstoff im Katalog das gesamte Werk von Piranha. Mhm. Und Piranha ist zum Beispiel, die war ja schon in den 90er Jahren einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich mit ihrer Musik, mit ihrem Rap, Anfang der 2000er vor allen Dingen. Eine der wenigen Frauen, die in diesem Business damals sehr erfolgreich war. Und was die für Verträge hat zum Teil, um Gottes Willen, der kommt sie zum Teil bis heute nicht raus.
Okay.
Und so wollten wir als Label nie sein. Also wir wollten dann irgendwann Verträge machen, aber wir wollten nicht die Leute über den Tisch ziehen, sondern im Gegenteil, die sollen schon wissen, was sie da unterschreiben und es soll für sie auch gut aussehen. Ne? Also sie sollen auf jeden Fall am Ende auch nicht das Gefühl haben, scheiße, jetzt haben wir immer noch Springstoff am Hacken, das ist ja furchtbar, sondern im Gegenteil, ach cool, die verdienen noch mit und trotzdem kann ich ohne schlechtes Gewissen die Firma wechseln, das Label wechseln, das Management wechseln, woanders weitermachen, weil das jetzt meiner Karriere gut tut, aber ich vergesse trotzdem nicht die, die mich am Anfang aufgebaut haben.
Mhm. Was für Fehler habt ihr noch gemacht?
Wir haben zum Beispiel ja ganz viel solche Female-Focus-Veranstaltungen gemacht, wo wir Frauen auf der Bühne, also Frauen, nicht-binäre Personen, queere Personen auf der Bühne präsentiert haben. Das war immer 1 oder 2 internationale Artists und dann eben lokale Artists. Und wir haben auf die Plakate geschrieben, All Genders are welcome. was zur Folge hatte, dass Männer nicht gekommen sind, weil sie dachten, sie haben ja kein Gender, also müssen sie auch nicht oder sollten, also sagen wir mal, die einen haben sich nicht eingeladen gefühlt, weil sie dachten, ach, das ist so eine Frauenveranstaltung, und die anderen haben gesagt, ach, ich lasse den Frauen mal ihre Veranstaltung, weil wir haben, ne, da steht All Genders Are Welcome, das bin nicht ich.
Okay.
Und das würde ich heute anders machen. Ich würde das, weil ich habe jetzt verstanden, man muss die Sachen anders benennen. Wenn da Female drüber steht, dann ist es eine total coole Community, die zusammenkommt. Und es war auch immer, die Konzerte waren der Hammer, es war immer eine total schöne Stimmung. Aber wir haben jedes Mal drauf gezahlt. Das ist der Fehler. Du hast mich ja nach Fehlern gefragt. Das ist der Fehler. Es hat sich nicht selber getragen. Es hat so nicht funktioniert, wie wir uns das überlegt hatten. Das würde ich heute auf jeden Fall auch anders machen. Und ich würde eben eine Party auch nicht mehr unbedingt Female Focus nennen, wo dann klar ist irgendwie, da steht jetzt Frauen im Titel, sondern ich würde mir irgendwas anderes überlegen, dass, oder mit einer Selbstverständlichkeit einfach Frauen auf der Bühne zeigen oder nicht-binäre Personen, Frauen, queere Personen auf der Bühne zeigen und nicht, und das vielleicht noch in den Pressetext reinschreiben, aber nicht mehr mit diesem riesen Aufschlag sozusagen, weil, genau, es sind immer total tolle Leute zu den Partys gekommen, aber nie genug. Und wenn du dann die dritte oder vierte Party machst und irgendwie schon wieder 1.000 Euro drauf zahlst und deine Miete verschwinden siehst, dann machst du es halt irgendwann nicht mehr. So war es jedenfalls bei uns.
Statt All Genders Are Welcome, das würdest du dann einfach ganz weglassen, oder?
Ich würde es im Text vielleicht mit kommunizieren, aber also ich würde wirklich sagen, Männer, ihr seid eingeladen, kommt vorbei. Nur weil jetzt auf der Bühne mal nur Frauen stehen oder nur nicht-binäre Personen stehen und keine Männer, heißt das nicht, dass ihr nicht im Publikum sein dürft. Wir kommen übrigens auch immer auf eure Konzerte. Also ich würde es vielleicht auch einfach nochmal so deutlich sagen. Mhm. Weil das ist übrigens bis heute so. Also wenn wir irgendwas von Gender auch mit der Malisa-Stiftung erzählen dann und auf der Veranstaltung steht was mit Gender, dann glauben Männer, sie sind nicht angesprochen.
Gehen die Ohren zu.
Ja, es ist so, ach ne, Gender, das ist ja nicht mein Thema.
Okay.
Aber Männlichkeit ist auch Gender.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich sag das hier nochmal, vielleicht gibt es ja Hörer, die das nicht so klar haben.
Auch wir haben einen Gender-Männer. Ja, vielleicht muss man das nochmal klarer kommunizieren. Ich war bei einem Panel, was das zum Thema hatte, ich weiß jetzt nicht genau, da waren schon mehr Frauen. Es ging um Women Leadership, Interview, war schon weiblicher auf jeden Fall. Aber ist ja natürlich auch die Frage, wenn dann ein Mann denkt, ah, ich als Mann kann jetzt von Women Leadership ja gar nichts lernen, weil, wobei, das war mir jetzt auch nicht bewusst, aber im Talk ging es dann auch sehr viel tatsächlich, was kann ich dafür tun, dass Women Leadership entsteht. Das wäre also schon für mehr Männer eigentlich gewesen, aber du hast recht, da waren welche, aber waren jetzt überwiegend Frauen, weil ich glaube, die sich auch vom Titel gedacht haben, okay, jetzt lerne ich, wie ich es werde, aber tatsächlich wäre es eigentlich eher klüger gewesen, wenn viel mehr Männer, es war schon ein sehr, sehr, sehr cooler Vortrag, aber wie gesagt, ging vor allem um Strukturveränderung. Ja, jetzt hast du noch gar nicht Cultures Interactive angesprochen, oder?
Ja, stimmt. Also Cultures Interactive haben wir ja 2005 gegründet als Verein, der eben zum Thema politische Bildung und Gewaltprävention arbeitet und ich habe da sehr, sehr, sehr gerne gearbeitet. Ich bin da auch irgendwann wieder mehr hin zurückgegangen, als klar war, dass ich mit dem, was ich an Politik in der Musikbranche versuche zu bewegen, nicht so viel Miete einspielen lässt, sondern dass ich tatsächlich auch einfach aus finanziellen Gründen und auch aus Interessegründen wieder mehr in die politische Bildung möchte. Auch weil ich verschiedenste Künstlerinnen angefangen habe aufzubauen, wo es dann halt mal eine Zeit lang nicht so gut geklappt hat. Das ist ja einfach so. Manche Leute baut man auf, da klappt es. Bei anderen ist der Erfolg halt nicht. Und da muss man als Struktur dahinter ja auch immer gucken, okay, haben wir genug Reserven oder andere Künstler, Künstlerinnen, mit denen es gerade so läuft, dass es funktioniert. Das war eben bei Springstoff eine Zeit lang nicht. Und ich habe auch immer gemerkt, eigentlich will ich auch wirklich politische Bildung machen. Ich mache das so lange und auch mit so einer Leidenschaft irgendwie. Mir tut es gut. Ich habe das Gefühl, ich kann mich da einbringen. Meine Expertise ist gefragt. Dann bin ich wieder zu Cultures Interactive zurückgegangen. Und habe da wieder mehr Projektarbeit gemacht und viele Schulprojekttage auch mit Jugendlichen. Und tatsächlich ist das ein bisschen eine traurige Geschichte, weil ich bin da gegangen aufgrund einer Disput mit der Geschäftsführung. Also da bin ich nicht freiwillig gegangen sozusagen.
Obwohl du das mitgegründet hast. Also das ist ja eigentlich dein Baby so ein bisschen.
Mitten mein Baby ist auch immer noch eine schmerzhafte Nummer in meinem Leben sozusagen. So ist das aber in NGOs leider manchmal auch. Man war ein Verein. Da haben sich andere Leute durchgesetzt mit bis heute, finde ich, nicht besonders guten Tendenzen. Mehr will ich jetzt da auch gar nicht so in der Öffentlichkeit zu sagen, aber es ist auf jeden Fall schief gegangen. Und zum Glück für die Malisa-Stiftung, weil die im richtigen Moment genau gesagt haben, hey, das ist ja spannend, dass du gerade Kapazitäten hast, weil wir wollen eigentlich gerne mehr in der Musikbranche machen. Mhm. Und deine Expertise mit der feministischen Arbeit in der Musikbranche ist genau das, was wir eigentlich hier machen wollen. Hast du nicht Lust, für uns aktiv zu werden? Deswegen bin ich da.
Okay. Nochmal zu Springstoff. Wie hat sich denn die Arbeit verändert? Also du bist ja immer noch nicht ganz raus, sondern du bist teilweise, du bist Gesellschafterin, arbeitest als A&R auch weiterhin. Das heißt, du hast deine Fühler, streckst du aus. Aber wie hat sich die Arbeit für dich und auch überhaupt die Labelarbeit in den ganzen Jahren, also ab 2000 und was habe ich aufgeschrieben? Habe ich es überhaupt aufgeschrieben? 2010, also vor ja, genau. Also 13 Jahren.
Seit 2010 bin ich dabei. Es hat sich extrem viel verändert, würde ich sagen. Mhm. Aber in der konkreten Labelarbeit bei Springstoff gar nicht so krass viel, weil Rainer Scherer, mit dem ich dieses Label zusammen mache, hat von Anfang an immer, also der ist so ein, sozusagen so ein Fuchs, was Apps und Software und also Sachen angeht und hat immer die neuesten Erkenntnisse sowieso am Start. Also wir hatten schon sehr, sehr früh, waren wir auf der Suche nach einer guten Label-Software, als andere noch mit Excel-Tabellen gearbeitet haben. Mhm. Wir haben sehr, sehr früh Social-Media-Präsenzen aufgebaut, wo ich noch gar nicht wusste, dass es diese Plattform überhaupt gibt, hatte Rainer schon auf dem Schirm, dass wir das machen sollten und hat dann gesagt, Anna, mach mal, guck dir, denk dich da mal rein, pass auf die und die Schritte und so weiter. Und das hat er bis heute auch, beobachte ich immer wieder in der Arbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, dass er denen sagt, guck mal, das und das wäre für eure Karriere super, weil er wieder was Neues entdeckt hat. Mhm. Das ist einfach sein, da brennt sein Herz dafür, da hat er Bock drauf und das hat sich in der Labelarbeit eben auch gezeigt. Deswegen hat sich bei Springstoff ganz konkret vor allen Dingen insofern was geändert. Wir haben halt eine Zeit lang versucht, wirklich eine große Struktur aufzubauen. Wir haben eine Eventagentur gegründet, wir haben eine Konzertagentur gegründet, wir haben eine Bookingagentur gegründet, wir haben gesagt, wir machen das 360-Grad-Paket, wir versuchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufzubauen. Wir haben Leute ausgebildet zu Veranstaltungskaufleuten und so. Wir haben irgendwie versucht, wirklich so richtig so eine ganze Struktur zu schaffen. Und irgendwann war aber mit den Künstlerinnen, die wir zu dem Zeitpunkt hatten, war das finanziell nicht möglich, so in dieser Größe aufrechtzuerhalten. Und ich habe ja gerade schon erzählt, mit den Partys, die wir gemacht haben, sind wir auch eher eben, haben wir nicht Plus gemacht, sondern Minus. Und wenn das alles zusammenkommt, war es halt irgendwann sozusagen nicht mehr möglich, wirklich beide mit Vollzeit in diesem Label aktiv zu sein und mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wir hatten. Mhm. Und dann haben wir es wieder zurückgefahren. Also ich bin wieder zurück in die politische Bildung gegangen und Rainer macht jetzt vor allen Dingen Verlags- und Managementarbeit und auch Label und holt sich da immer wieder mal einzelne Leute dazu, mit denen er arbeitet. Aber es ist eben nicht diese große Struktur geworden, die wir mal ursprünglich vorhatten. Und das, insofern hat sich das für uns intern geändert. Da haben sich einfach Sachen verändert und ich mache jetzt ganz viel so, dass ich zum Beispiel noch Artist begleite oder coache, die bei Springstoff sind oder dass ich mit Rainer zusammen überlege, okay, wen kann man denn mit aufnehmen oder welche Songwriting-Camps könnte man denn supporten oder wo könnte man, an welchen Stellen könnte man da aktiv sein oder dass ich zum Beispiel auch für Springstoff noch insgesamt in der Branche einfach aktiv bin, also mit Leuten im Gespräch bleibe und das dann wieder mit Rainer auch rückverhandle. Und wenn man Gesellschafterin ist, ist es natürlich auch immer wichtig, so ein bisschen zu verstehen, was hat die eigene Firma, was machen die eigentlich gerade? Mhm. Aber das Schöne ist, dass ich es mir jetzt manchmal eben erzählen lassen kann, ohne direkt selber immer beteiligt zu sein oder so. Das schaffe ich nicht. Ich bin zwar offiziell Teilzeit, aber es sind 30 Stunden bei der Malisa-Stiftung angestellt. Der Rest der Zeit geht für politische Bildung und eben Springstoff und andere Aktivitäten drauf oder das Buch und meine Familie und so. Insofern, genau, ist das so ein bisschen das, was wir mittlerweile bei Springstoff so gemacht haben. Und was sich aber tatsächlich natürlich auch verändert hat, ist, wie ist das Live-Business? Also die Pandemie hat ja einen riesen Einschnitt für alle bedeutet und natürlich gerade für so Indie-Labels wie Springstoff in der Größe, in der dieses Label auch aktiv ist. Ganz viele von den Künstlerinnen und Künstlern sind auch auf einem Niveau unterwegs, wo halt Live-Spielen und Live-Gagen bekommen noch mal viel wichtiger ist, weil man eben mit Plattenverkauf oder mit den Streams oder so nicht die großen Umsätze macht sozusagen, wo dann einfach sowas wie ein Live-Geschäft oder auch andere Bereiche nochmal viel wichtiger sind. Wir haben aber auch viele Künstlerinnen und Künstler, die noch andere Standbeine haben, also die einfach nicht die Musik als die einzige Einnahmequelle haben, sondern die zum Beispiel noch Musiklehrer sind und ihr Instrument, die Technik des Instruments vermitteln oder Workshop-Coaches sind oder und die eben dadurch in der Pandemie jetzt auch nicht komplett alles verloren haben, sondern dann eben auf den anderen Arbeitszweig so ein bisschen wieder zurückgehen konnten, um dann wieder jetzt wieder mehr Musik zu machen. Mhm. Und das hat uns tatsächlich bei Springstoff so ein bisschen über diese sehr, sehr schwierige Zeit hinüber gerettet. Inwieweit das jetzt noch mit den ganzen rückläufigen Einnahmen oder Rückzahlungen oder so sich jetzt in den nächsten Jahren noch auswirkt, müssen wir mal noch gucken.
Und Live-Geschäft, musstet ihr Touren auch absagen, weil nicht genug verkauft wurde, wie es häufiger waren, oder habt ihr gar keine Touren hinbekommen? Wie macht sich das
jetzt?
So rum,
genau. Also tatsächlich ist es eher so rum. Also viele von unseren Künstlern und Künstlerinnen mussten natürlich Konzerte absagen. Manche konnten dann auch nochmal in so Streaming-Angeboten, Gott sei Dank, konnten da nochmal so ein kleines Dach finden. Es gab einige Bands, bei denen es richtig wehgetan hat, weil die gerade so sozusagen nicht auf ihrem Peak waren, sondern gerade losfuhren und dann richtig hart gebremst wurden und total ausgebremst wurden und man saß daneben und dachte, scheiße, jetzt nicht das auch noch so. Mhm. Das ist jetzt genau der schlechteste Moment, das gab es auf jeden Fall, aber wir als Agentur haben in dem Moment tatsächlich, wir waren schon so ein bisschen raus, also die Veranstaltungen, die wir gemacht hatten, sind dann vorher schon beendet, von uns beendet worden, wir haben jetzt nicht eine Partyreihe cutten müssen oder so. Das war ganz gut, also das hat uns so ein bisschen darüber hinweg geholfen, dass wir in dem Moment das sowieso schon reduziert hatten. Zufälligerweise jetzt nicht eben, weil wir wussten, da kommt was, sondern es hatte sich vorher schon ergeben. Aber natürlich gerade die Betreuung der Künstlerinnen und Künstler hat sich dadurch ausgewirkt. Aber genau, wir sind keine Veranstalter in dem Moment gewesen, die Sachen absagen mussten. Und wir hatten auch nicht als Booking-Agentur, weil die gerade nicht aktiv war, das Problem, dass wir ständig zurückrudern müssen, Konzerte doch nochmal verschieben und so weiter, was ja bei vielen Booking-Agenturen das große Thema der letzten Jahre war. Mhm. Das war in dem Moment für uns eben nicht, weil ich eben in einem anderen Bereich besonders aktiv war und die Art des Coachings und Labelarbeit und so weiter ja weiterlaufen konnte. Und Platten haben sich weiterverkauft. Also die Leute haben ja eher mehr Platten gekauft als vorher, weil sie halt nicht wussten. Ja. Also die Leute, die Geld haben, um Platten zu kaufen, haben in der Pandemie ja mehr Platten gekauft, weil sie eben nicht auf Konzerte gehen konnten, aber trotzdem Musik haben wollten.
Also mit Platten meinst du Platten, keine CD?
Ich meine jetzt Vinyl, richtig, genau.
Warum habt ihr überhaupt so viele Agenturen gegründet? Also was heißt viele, aber hätte es eine eigene Konzertagentur gebraucht oder hätte nicht auch das eine Dach Springstoff wie
gemacht? Doch, das war tatsächlich das Dach, aber ich sage das immer so, dass wir diese einzelnen Bereiche aufgebaut haben, weil man kann nicht einfach out of the blue einfach machen. Also wir hatten dann schon eine Struktur dafür und irgendwie auch ein Abrechnungssystem und so weiter. Und wir haben nicht jedes Mal eine neue GmbH gegründet oder so oder Unterfirmen. Also wir wollten jetzt nicht Eventteam 2.0 werden, im Gegenteil, sondern wir haben immer gesagt, wir versuchen aber in dem Dach dann verschiedene Strukturen dafür zu schaffen, damit du halt einen Überblick über diese Einnahmen und Ausgaben hast, einfach um zu wissen, okay, was passiert hier eigentlich, wenn du alles in dem gleichen Ding laufen lassen würdest, verlierst du irgendwann relativ schnell, selbst mit zwei Leuten den Überblick. Das meine ich, wir haben nicht...
Ihr habt 20 GmbHs. Angemeldet oder so, auch nicht, sondern einfach gesagt, ah, okay, ich verstehe.
Nee, und andersrum ist es, glaube ich, im Indie-Bereich tatsächlich eine super Sache, das so zu machen, weil du dann auch den Künstlerinnen und Künstlern ein 360-Grad-Paket anbieten kannst. Also du kannst ihre Booking-Agentur sein und du kannst ihr Management sein und ihr Coaching. Zu Zeiten, wo sie einfach noch nicht ein großes Team um sich herum haben, ist das am Anfang natürlich total hilfreich.
Okay, aber langfristig muss man dann auch abgeben wahrscheinlich.
Absolut, es ist immer gut, ein Team, um eine Künstlerin zu haben. Also wenn mich Leute zum Beispiel heute fragen, warum soll ich eigentlich ein Label haben, würde ich immer sagen, damit du ein Team hast. Also du kannst das alles alleine machen. Ganz viel von diesen Sachen kannst du, ne, Social Media mal alles möglich, Streaming, du kannst dich bei den DSPs selber melden. Du brauchst das alles nicht mehr. Es gibt total viele gute Agenturen oder eben auch Zwischenanbieter, bei denen du dich melden kannst. Auch du wirst von Leuten supported, wo man sagt, ja, wir brauchen mal gar kein Label mehr eigentlich. Trotzdem ist es gut, ein Team zu haben ab einem gewissen Punkt, um Feedback zu bekommen und auch um Leute zu haben, die auch für dich arbeiten. Weil als Künstlerin und Künstler bist du halt darin, gut Musik zu machen, im besten Fall bist du gut darin, Musik zu machen. Und im allerbesten Fall kannst du dich auch noch komplett selber vermarkten, kannst dich selber organisieren und so weiter. Aber im allerbesten Fall für den Künstler oder die Künstlerin hat so ein Team um dich herum, was sich um diese ganzen Sachen kümmert. Und wenn du als Label, so wie Springstoff, irgendwie seit 2003, 2004 auf dem Markt bist, dann haben wir eine Expertise, die dich einfach nochmal in andere Bereiche bringt, als wenn du das selber machst. Mhm. Und da ist Labelarbeit dann hilfreich. Oder eben, wenn du ein Management hast, was dich wirklich zu Kontakten bringst, die du sonst nicht bekommen könntest. Oder wenn du eine Booking-Agentur hast, die dich auf Bühnen bringt, wo du halt, wenn du das alles alleine buchst, als Band oder so, irgendwann ja schon an Grenzen kommst. Und dieser Punkt ist total wichtig und den gibt's halt, der war uns bei Springstoff auch immer wichtig, zu sagen, okay, wir sind, wenn man mit uns zusammenarbeitet, dann bekommt man ein Team und nicht irgendwie nur einen Vertrag und dann machen wir nie wieder was miteinander, sondern die Idee ist schon, wir arbeiten als Team zusammen. Mhm. Aber dann auch in beide Richtungen. Also so wie jetzt auch mit den Jugendlichen in der politischen Bildung. Ich möchte mit jungen Menschen arbeiten, weil ich was von denen lernen will und umgekehrt genauso. Also ich, wenn ich mit Artist im Coaching sitze, lerne ich ja auch selber immer noch was dabei. Also welche Probleme haben die, welche Schwierigkeiten, welche Erfolge, was ist gerade für die Artist wichtig, kann ich ja genauso, lerne ich ja genauso dazu, weil jede Künstlerin, jeder Künstler hat auch einen total einzigartigen Weg sozusagen. Mhm. Also was klappt nicht, was sind vielleicht auch besondere Zugänge oder was will man vielleicht als Künstler auch nicht so hören? Oder
was meinst du mit besonderen Zugängen?
Wenn du dir anguckst, wer jetzt aktuell gerade so Shootingstars sind, die haben alle eine ganz besondere eigene Idee gehabt, wie sie das werden wollen. Und dann haben sie die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt getroffen, die sie dann irgendwie in ihr Team geholt haben, die ihnen dabei geholfen haben. Und das meine ich, das ist nicht immer der gleiche Weg, sondern entweder ist es der Sound oder es ist die Social-Media-Präsenz oder es ist beides oder es ist die Persönlichkeit dieser Person selber oder es ist plötzlich das Merchandise, was besonders geil war oder der Eistee, der besonders durchgestattet ist. Keine Ahnung. Also ich finde, dass es gibt so, natürlich gibt es so bestimmte Mechanismen für die, wir alle, die in der Branche aktiv sind, brauche ich das ja gar nicht zu erzählen. Und trotzdem hat jeder Künstlerin, jeder Künstler eigentlich schon da noch einen eigenen Weg.
Mhm. Mit Coaching meinst du dann wahrscheinlich alles, ne? Also du erklärst den Leuten auch da die Industrie, aber auch bei mentaler Gesundheit Geschichten?
Absolut, ganz wichtiger Punkt. Also mentale Gesundheit ist gerade im Kontext von feministischer Arbeit auch extrem wichtig. Also wie umgehen mit Zurückweisung aufgrund von Diskriminierung, wie umgehen mit Sexismus, wie umgehen mit bestimmten Erlebnissen, die du als Musikerin hast, auch das ist ein Teil dessen. Oder auch, wie schaffe ich es, Mental Load, Mental Work, Care Work und Musik schaffen, zusammenzudenken und wie kann das funktionieren und an welchen Stellen gibt es eben auch Einnahmequellen oder auch nicht, wie kann das funktionieren, also ganz wichtig, finde ich total, Mental Health finde ich ein Riesenthema in der Musikbranche und auch wie macht man sich nicht fertig, weil man arbeitet nachts, ganz viel davon ist ja nachts oder auf der Straße oder viel von Live-Geschäft ist ja auch warten, also die Hauptzeit des Lebens einer Künstlerin, eines Künstlers on the road ist warten. Warten auf den Soundcheck, warten aufs Hotel, warten, dass das Konzert zu Ende ist, warten auf den Auftritt, warten, dass man im Auto oder im Tourbus oder im Zug dahin kommt, wo man auftreten will. Also es gibt auch viel Wartezeit. Was mache ich mit der Zeit?
Mhm.
Darüber sich zum Beispiel auseinanderzusetzen, okay, ist das die ganze Zeit Arbeitszeit oder ist das wie, für was mache ich in dieser Zeit mit mir selbst?
Mhm.
Wie nutze ich das für mich, aber ohne die ganze Zeit in so einem und Selbstoptimierung und nochmal 18 Stunden mehr auf Social Media abhängen oder so, finde ich auch total wichtig im Coaching zu beachten. Und das hat sich natürlich auch verändert. Über was sprechen wir da eigentlich? Also, welche Kanäle, wie viel Bildschirmzeit und so weiter, das hat sich auf jeden Fall verändert, auch darüber sprechen zu.
Mhm. Du hast ja gerade angesprochen, mit Ablehnung aufgrund von sexueller Diskriminierung umzugehen. Wie genau sieht das aus? Also, dass der Veranstalter sagt, ich buche dich nicht, weil du bist eine Frau, ist ja unwahrscheinlich, oder? Kommt das sogar vor?
Nee, das ist ja, das würde ja auch gegen das allgemeine Gleichstellungsgesetz verstoßen. Da könnte man ja jemand auch richtig dafür anzeigen. Das passiert natürlich nicht. Aber was schon passiert ist und was ich häufig gehört habe, ist irgendwie, eine Künstlerin ist bei einem Konzert im Soundcheck und der Techniker, männliche Techniker, findet sie total hot, macht sie an, sie gibt ihm einen Korb und er mischt den Sound schlecht.
Mhm.
Das Konzert ist versaut, die Künstlerin hatte einen schlechten Abend, alle hatten einen schlechten Abend, das Publikum hatte einen schlechten Abend und weil diese Person an der Macht saß, diese Regler so zu drehen, so. Da kann man Leute empowern, zu sagen, das ist ein strukturelles Problem und man muss dieses strukturelle Problem angehen, aber eben auch, wo kann ich mich melden? Und zwar gibt's ja eben auch die Themis seit 2022 nicht nur für die TV-, Theater- und Medienbranche, sondern eben auch für die Musikbranche.
Was ist die Themis?
Die Themis ist eine unabhängige Vertrauensstelle für Betroffene von sexueller Belästigung und Gewalt. Das heißt, wenn ich im Kontext meiner Arbeit in dieser Branche, ob jetzt als Musikerin auf der Bühne oder als Managerin eines Künstlers oder von sexueller Belästigung im Kontext meiner Arbeit betroffen bin, kann ich mich dorthin wenden, kann dort anrufen und sagen, dass es mir passiert. Und dann bekommt man entweder psychologische Beratung oder juristische Beratung oder auch beides. Und auch Unternehmen, die Sorge haben, dass das in ihren Reihen stattfindet oder überhaupt Unternehmen in der Musikbranche können sich an die Themis wenden und dort nach Präventionsangeboten fragen. Also dass überhaupt sexuelle Belästigung gar nicht erst in den eigenen Reihen passiert. Und das ist zum Beispiel was, was viele Künstlerinnen und Künstler, aber auch andere Leute in der Musikbranche noch gar nicht so wissen, dass es die Themis gibt. Das ist halt erst seit 2022 der Fall und es hat sich noch nicht rumgesprochen, genug rumgesprochen. Das wissen wir von der Themis, aus Gesprächen mit der Themis, weil davon auszugehen ist, dass die Dunkelziffer der Betroffenen noch viel höher ist als diejenigen, die Zahl derjenigen, die sich dort melden. Mhm. Deswegen erwähne ich das auch total gerne in solchen Kontexten, weil das einfach ja noch viel mehr in die Musikbranche getragen wird. Aber sowas gebe ich natürlich auch Künstlerinnen und Künstlern mit an die Hand, weil solche Sachen, das ist zwar eine Situation, die eben nicht präventiv, also wenn ich von sexueller Belästigung betroffen bin, als Künstlerin auf der Bühne zum Beispiel, dann kann ich da jetzt das, was ich gerade beschrieben habe, wenn das schon passiert ist, ist es ja nicht mehr Prävention, aber ich kann auf jeden Fall der Künstlerin die Möglichkeit geben zu sagen, hey, wäre das vielleicht was, was du dort nochmal mit Expertinnen besprechen möchtest? Mhm. Du wirst dann wirklich da psychologisch und juristisch beraten, das ist nochmal eine andere Nummer, als ich das jetzt machen kann. Oder möchtest du es lieber fallen lassen? Oder ist es vielleicht gut, wenn das aufgeführt wird, weil wenn die noch mehr Betroffene von der gleichen Person betroffen sind, ist vielleicht ganz gut, wenn das irgendwo notiert ist und im Kontext dessen kann das, ohne jetzt sofort im Strafrecht aufzutauchen, aber natürlich schon eine Verbesserung für die Einzelnen bedeuten und auch einen Austausch dazu. Oder zu wissen, dass ich von Sexismus betroffen bin und damit nicht alleine bin, das ist auch ein enorm wichtiger Punkt. Also ganz, ganz viel ist auch mit Scham behaftet, dass man sich so denkt, oh, habe ich da vielleicht selber was dazu beigetragen, dass der Mensch jetzt dachte, er kann übergriffig werden oder so. Oder ach, hätte ich mal nicht da das und das dem und dem zugestimmt, das hat ja nur dazu geführt, dass was passiert ist oder so. Also ganz häufig ist das auch im Kontext von sexueller Belästigung ein Riesenthema. Und da finde ich schon auch Artist Coaching, gerade von Frauen und nicht-binären Personen, es muss dazu auch eine Haltung haben und eben auch mit vermitteln, wie man da sich entweder unterstützen kann oder eben einfach sagen, hey, du bist damit nicht alleine, das macht es nicht besser, aber du musst jetzt nicht die Schuld bei dir selber suchen.
Hm. Nochmal zur Live-Industrie. Die Auswirkungen von Corona, merkt ihr die jetzt noch oder hat sich das mittlerweile wieder so ein bisschen eingespielt, eingependelt, also was Ticketverkäufe angeht, was überhaupt Touren oder Konzerte spielen angeht, oder ist es schon sehr schwierig aufgrund gestiegener Kosten, aufgrund von fehlender Ticketverkäufe?
Ich muss sagen, da sind wir in dem gleichen Schiff unterwegs wie alle anderen in der Musikbranche. Also es ist gerade schwierig. Es ist schwierig, Konzerte in bestimmten Größen, also solange es nicht die großen Headliner, die großen Stars sind, Konzerte zu verkaufen. Es finden trotzdem viel mehr wieder Konzerte statt und unsere Künstlerinnen sind auch on the road und tatsächlich auch mehr, also haben auch, wenn wir zum Beispiel die Band Komfortrauschen nehmen, haben tolle Konzertmöglichkeiten, die ihnen vorher nicht so zur Verfügung standen. Also es passiert tatsächlich auch noch Entwicklung oder auch Kid Be Kid, ganz tolle Bühnen, auf denen sie mittlerweile auftritt. Aber das würde ich sagen, insgesamt können wir schon sehen, dass dann eine Delle entstanden ist, ein Riesenproblem und das auf jeden Fall auch unsere Künstlerin betrifft.
Mhm.
Kann ich leider auch keinen Loblied gerade aussprechen auf die Erfolge oder so, sondern es gibt halt einfach das als generelles Problem für die Branche gerade, ja.
Hm. Aber du hast erzählt, ihr spielt auch ein Showcase-Festival bald in Amsterdam.
Genau, es gibt ja im Oktober das Amsterdam Dance Event, also die große ADE-Konferenz, und da veranstalten wir auch ein Showcase, wo wir explizit vor allen Dingen, also nicht nur ausschließlich, weil wir Heimatsprengstoff nie immer nur mit Frauen und nicht-binären Personen gearbeitet, sondern immer auch mit allen Künstlerinnen und Künstlern, die Lust hatten, mit uns zu arbeiten, aber einen sehr großen Frauenanteil auf der Bühne beim ADE-Showcase von uns in Amsterdam, und ich würde uns natürlich riesig freuen, wenn da ganz viele Leute hinkommen, aber auch da, also Showcase-Festivals sind total super, damit man gesehen wird und damit auch die Künstlerinnen gesehen werden. Und gerade dort, weil es eben auch von sehr vielen Leuten, die sich eben in der Electronic Dance Music bewegen, besucht wird. Also Branchen-Event eben.
Mhm.
Und trotzdem ist es ja was wir als Label auch sehr mühsam stemmen können. Also die Kosten sind wahnsinnig hoch. Wir werden auf jeden Fall drauf zahlen, aber das ist halt, um die Künstlerinnen und Künstler nach vorne zu bringen.
Also es ist schon so, also auch nochmal zur Erklärung, Reeperbahn-Festival zum Beispiel, wo halt das Showcase auch einfach heißt, du kannst den Abend so ein bisschen gestalten, du hast die Bühne für mehrere Stunden, du kannst vielleicht 4, 5 Artists auf die Bühne buchen, vielleicht sogar noch vorher so ein Free Drinks für alle, damit auch möglichst viele kommen, weil du lockst natürlich Leute nur an, wenn du irgendwas gratis anbietest. Und dafür musst du aber relativ viel Geld zahlen. Das ist jetzt nicht so, dass du, also in dem Normalfall ist es ja so ein Festival, du buchst deine Artist dahin, du bekommst Geld. In diesem Fall ist es aber so, dass du Geld bezahlst, damit deine Artist auftreten können, richtig?
Genau das. Also genau das bedeutet es. Also du buchst den Veranstaltungsort, und ich meine, man kann ja immer, theoretisch kann man immer ein Showcase machen, machen ja auch diverse Labels, machen ein Showcase, also buchen eine Bühne, den Raum, stellen da die Künstler drauf, zahlen denen idealerweise auch noch ein Honorar, wenn das möglich ist, lassen sie auftreten und präsentieren sie zum Beispiel einem ganzen Team von Bookern oder Bookerinnen, einem oder irgendwie Managerin oder so. Ne? Das, so Show, das bedeutet ja Showcase, dass die Künstlerinnen und Künstler gezeigt werden. Mhm. You show them to the world und dann in der Hoffnung, dass das Business darauf anspringt. Bei diesen Showcase-Festivals ist es eben explizit so, dass man auch davon idealerweise profitiert, dass im Publikum oder unter den Leuten, die da hinkommen, dass es, wenn es ein Business-Event ist, ganz, ganz viele Leute kommen, die sich dann für deine Bands interessieren, die sie potenziell halt auf weitere Festivals buchen können, die selber Konzertveranstalter sind oder die Manager oder NR sind oder so, die dann vielleicht idealerweise an Künstlerinnen und Künstlern, die du da präsentierst, ein Label bieten oder einen Verlag oder wie auch immer. Also es ist ein Zeigen der Künstlerinnen und Künstler aus deinem Artist-Roster. Mhm. Vor und in Konzert dieser Festivals ein Zeigen deiner Künstlerinnen und Künstler aus deinem Artist-Roster für potenzielle Business-Kontakte. Wenn das gut besucht ist und wenn das Event ein großes ist, wie beim Reeperbahn-Festival, machen Leute das und zahlen auch tatsächlich sehr viel Geld dafür als Label oder als Management oder so, um die Künstlerin zu präsentieren, weil sie die Hoffnung haben, dass daraus eben auch was passiert, auch wenn es jetzt nicht sofort Revenue ist. Du hast nicht, gibt's nicht Geld für diesen Showcase aus und sofort hast, kannst du dagegen rechnen, wie viel Geld du plus machst sozusagen, aber es ist ein Zeigen der Künstlerinnen und Künstler. Und die großen Showcase-Festivals lassen sich das aber mittlerweile natürlich auch extrem gut bezahlen, weil sie haben ja in dem Moment, sagen sie, okay, wir laden diese ganzen Leute in diese Stadt ein. Dafür wollen wir aber auch für das Venue total viel Geld und wir wollen für das Team total viel Geld. Und das können wir als Springstoff zum Beispiel jetzt bei der ARDE, können wir das machen. Da machen wir uns beschlossen, da wollen wir das machen. Das haben wir letztes Jahr schon gemacht und da war auch die Zusammenarbeit irgendwie so nett, dass wir gesagt haben, wir machen es auf jeden Fall wieder. Das bringt auch unserer Künstlerinnen und Künstler was. Aber wir können jetzt nicht bei jedem Showcase-Festival, also wir als Springstoff können das nicht überall machen, sondern es ist auch ein Riesenaufwand, das dort zu veranstalten dann.
Klar, muss ja auch die ganzen Artists erstmal dahin bekommen und so.
Genau. Manche kriegen ja so, also für manche ist es möglich, dann zum Beispiel irgendwie eine Künstlerförderung oder sowas zu bekommen, explizit auch für solche Sachen. Aber gerade im Bereich Dance Music, das sind dann DJs, also die vielleicht auch noch nicht so viele eigene Songs produziert haben, da ist es dann mit Künstlerförderung immer ein bisschen schwieriger, weil offiziell spielen sie ja nur die Musik von anderen. Ach so. Stellen wir jetzt fest, dass Künstlerinnenförderung für DJs oft nicht unbedingt greift. Also für Produzentinnen ja, für DJs nicht.
Mhm. Aber ist es zeitgemäß, so ein Showcase-Festival? Also man kann natürlich immer alle Interessen verstehen, aber gerade wenn so ein Festival ja auch irgendwie gefördert ist und so weiter und dann Geld von den BesucherInnen nimmt, von den TeilnehmerInnen und dann noch von denen, die da auftreten, also im Prinzip von allen Geld bekommt, dann kann man sich ja schon fragen, sollte da das Festival nicht einfach sagen, komm, wir geben das Geld aus, damit, also das wird ja wahrscheinlich auch passieren, ist ja wahrscheinlich nicht alles Showcase, sondern ich denke ja schon, dass dann auch Artists gerade die größeren bezahlt werden, aber die kleineren sollten ja auch eigentlich gebucht werden. Das passiert auch, oder? Es ist kein ausschließliches Showcase-Festival, ne?
Nee, genau. Es gibt auch natürlich immer Konzerte, die von dem Festival selber organisiert werden. Ich weiß nicht so genau. Es hat halt ein Für und Wider. Ich glaube, es ist total, es ist auf jeden Fall in dem Moment ein Problem, in dem wahnsinnig viel Fördergelder eingestrichen werden, kleine Unternehmen oder kleine Labels gar nicht mehr teilnehmen können, weil die Showcase-Kosten viel zu groß sind, um die Künstlerinnen und Künstler zu präsentieren. Das war ja auch ein bisschen dieses Jahr die Kritik am Reeperbahn-Festival, dass eben nur die großen Unternehmen sich dann überhaupt noch so einen Showcase-Raum leisten können und Showcase veranstalten. Und dann wird es halt sehr, sehr eindimensional sozusagen, was man zu hören bekommt. Also die Diversität der Musikbranche lässt sich darüber nicht abbilden. Das heißt, man könnte zum Beispiel überlegen, ob man an der Größe der Labels oder so gemessen überlegt, wie viel Kosten soll denn eigentlich so ein Raum, also ne, dass auch die kleineren Unternehmen eine Chance haben, sich überhaupt zu präsentieren. Oder beim Reeperbahn Festival, glaube ich, dieses Jahr auch das Thema, dass, dass nur große, teure oder große, gut verdienende Länder bestimmte Showcases für ihr Land veranstalten können. Andere Länder können gar nicht stattfinden. Und das ist natürlich ein Punkt, ja, das ist ja wahnsinnig traurig. Also da ist ja die fehlende Diversität schon vorprogrammiert und gibt dann eben so ganz bestimmte Musik, die eben ganz bestimmtes Geld einspielt, die dann funktioniert und andere wird dann da gar nicht mehr stattfinden. Und dann, finde ich, ist ein Showcase-Festival, hebt sich dann auch selber so ein bisschen auf, weil dann präsentiert sich ja nur das Business, was sowieso schon erfolgreich ist, dem Business, das auch erfolgreich ist. Und will ich aber die gesamte Musikbranche abbilden, sollte man vielleicht wirklich, und das kann ich jetzt aber nicht sagen, weil ich habe noch nie ein Showcase-Festival selber veranstaltet, ob das möglich ist, Es wäre natürlich schon toll, wenn sich das irgendwie ausgleichen würde, wenn man sagen würde, okay, es gibt die großen Venues, die halt dann den großen Unternehmen mit viel Umsatz ein bisschen mehr Geld kosten. Also wie, eigentlich wie Reichensteuer. Also ich meine, ne, also die viel Geld haben, können ja auch viel Geld zahlen. Die wenig Geld haben, aber trotzdem stattfinden sollten, brauchen dann halt mehr Unterstützung. Wenn man das hinkriegen könnte bei so einem Showcase-Festival. Aber das ist natürlich, also ich meine, wir leben in einer kapitalistischen und privatwirtschaftlich organisierten Musikbranche, die sich ja irgendwie tragen muss, die ja irgendwie funktionieren muss und jeder versucht irgendwie klarzukommen und dass da viel mehr Fördermöglichkeiten auch eben gegeben werden müssen für Künstlerinnen und Künstler, die neu kommen oder für Labels, die einfach kleiner sind oder für vielleicht auch wirklich bestimmte Projekte. Also wir denken bei Springstoff zum Beispiel oft in Projekten. Also ist das ein Projekt, was uns wichtig ist? Ist das eine Künstlerin und Künstler oder auch ein Album, was einfach diese Welt haben sollte? Aber stecken wir da jetzt total viel rein? Ja, wir finden trotzdem, es sollte es geben. Aber können wir nur machen, wenn wir auch Künstlerinnen und Künstler haben, die Geld einspielen, ne? So ein bisschen. So würde ich mir, wäre das Ideale eines Showcase-Festivals, glaube ich, auch. Dass es halt eben Venues gibt und Orte, an denen eben die Firmen also das Geld zahlen, was sie zahlen können und andere aber eben auch die Gelegenheit bekommen, vielleicht über Fördertöpfe oder so, eben dann Showcases zu machen, damit die Diversität nicht ausstirbt.
Mhm. Ich wäre jetzt eigentlich schon auch am Ende des Interviews, also du möchtest zu deinem Werdegang noch was hinzufügen?
Boah, es gibt so viel.
Punkte, die wir ausgelassen haben, Anekdoten, die du noch loswerden möchtest.
Oh, jetzt habe ich auch schon ganz schön viel geredet. Ich glaube, es ist okay.
Ist okay.
Ja, absolut.
Dann komme ich zu den abschließenden Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Oh, ich wünsche mir für die Musikindustrie, dass sie den Mehrwert darin versteht, mehr Diversität abzubilden und mehr Diversität sowohl in den Personalreihen, auch Chancen zu geben, aber auch im Bereich der Talente auf der Bühne, neben der Bühne, hinter der Bühne. Einfach zu begreifen, dass Geschlechtergerechtigkeit jetzt nicht einfach nur so ein Buzzword ist, sondern einem auch dazu verhilft, einfach ein interessanteres Konzert, eine interessantere Platte, ein interessanteres Projekt zu veranstalten. Und ich wünsche mir, dass das Musikbusiness dahin kommt, das nicht nur über Zahlen zu verstehen, sondern auch insgesamt sich darüber bewusst wird, was verpassen wir, wenn wir es nicht tun und was haben wir eigentlich davon, wenn wir es tun. Und ich wünsche der Musikbranche auch, dass sie das Gespräch offen dazu führt, wo finden überall Strukturen statt, die Machtmissbrauch begünstigen und die sowas wie sexuelle Belästigung und Gewalt zulassen und wo müssen wir das angehen.
Und was wünschst du dir für dich?
Ich wünsche mir für mich persönlich, dass es noch wahnsinnig viel ganz, ganz tolle Musik in dieser Welt zu entdecken und zu fördern gibt, an der ich vielleicht in Teilen auch beteiligt sein kann, wo ich mich einbringen kann. Und ansonsten wünsche ich mir für mich persönlich auch, dass wir es schaffen, eine Gesellschaft zu sein, in der nicht die AfD in den Parlamenten Überhand gewinnt, weil das ist für die politische Bildung der Super-GAU, also das, was wir gerade beobachten, aber auch für unsere Gesellschaft der Super-GAU. Und ich hoffe einfach, dass wir insgesamt für mehr Diversität und Geschlechtergerechtigkeit in allen Bereichen der Gesellschaft ein Bewusstsein schaffen, einstehen und dafür sorgen, dass die AfD uns nicht überrennt.
Anna Groß, vielen Dank fürs Interview. Das war's.
Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. In der kommenden Folge spreche ich mit den Hip-Hop-Pionieren Martin Stieber und Toni L. Damit ihr die Folge auf jeden Fall hört, folgt dem Thematakt-Podcast. Wenn ihr meine Arbeit supporten wollt, spendet unter thematakt.de/spenden oder paypal.me/thematakt. Ich freue mich auch über eure Sternebewertungen bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn ihr noch keine abgegeben habt, dann macht das bitte jetzt. Mein Name ist Tobias Wilinski. Vielen Dank für eure Unterstützung und bis bald.